So, liebe Freunde der Webentwicklung, wir sind hier heute in Part 3 mit Vitaly Friedman vom Smashing Magazine, Smashing Conferences, von ja, verschiedenen Videokursen, von E-Books über Magazinen und normale Bücher. Man kennt ihn. Herzlich willkommen erneut.
Hallo Alex, schön dich zu sehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert.
Ja, komisch, halt, gell?
Ja, ich weiß es nicht. Selbst das T-Shirt ist dasselbe.
Oh, ja, ich hätte mich mal umziehen sollen. Ja,
ja, ist okay, kein Problem.
Sehr gut. Wir kommen heute zu einem spannenden Thema. Wir haben in der ersten Folge bereits so einen kleinen Einblick darüber bekommen, wie du arbeitest, was du so den Tag über auch machst. Und jetzt wollen wir aber auch mal eher in die technische Schiene kommen, weg von der Theorie vielleicht hin zum, wie macht man das Ganze eigentlich und wie sieht das Ganze aus? Dominik, du hast da ein kleines Beispiel nochmal aus einer vergangenen Folge, was wir gerne mal mit dir auseinandernehmen würden oder zerpflücken würden.
Ja, sehr gerne. Also ich erinnere mich noch zu gut, es war glaube ich einer der ersten Folgen, da haben noch primär der Alex und ich zusammen geredet und da gab es ein Thema, ich glaube die Folge hieß die Hotline Experience, wenn ich mich richtig erinnere, und da ging es im Prinzip darum, ich hatte einen Flug gebucht in den Urlaub und es ging um den Online-Check-In, ja, also wirklich ein Prozess, das jede Airline eigentlich anbietet, und es gab da ein kleines Problem oder was, ich habe echt Schwierigkeiten gehabt, diesen Check-in zu machen, diesen Online-Check-in. Und das lag primär daran, dass ich auf meinem Personalausweis steht noch mein zweiter Vorname mit drauf, nämlich Matthias. Und es war eine Riesen-Challenge, diesen Check-in zu machen mit meinem kompletten Namen, also Dominik Matthias Laube. Es war extrem schwierig und ich wusste einfach nicht, was ich eingeben muss. Waren eigentlich nur 4 Felder, glaube ich, oder 5. Wer es genau wissen will, hört einfach nochmal in die Folge rein. Es ist damit geendet, dass ich nicht in der Lage war, dieses Online-Formular auszufüllen. Ich kam einfach nicht weiter und habe am Ende die Hotline angerufen. Und auch da habe ich mehrere Versuche gebraucht, um überhaupt klarzumachen, wo mein Problem ist. Und da kam bei mir am Ende die Frage auf oder die Diskussion auch, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht der einzige User, der das jetzt nicht hinbekommt. Ja, weil es gibt bestimmt viele Leute irgendwie mit einem Zweitnamen, die jetzt nicht wissen, wie sie das Formular ausfüllen. Und das war einfach so ein spannendes Thema, wo der Alex und ich auch gedacht haben, es wäre doch viel schlauer, einfach sich jetzt mal hinzusetzen als Airline und zu gucken, wo sind denn da die Probleme bei meinem Online-Check-In? Was müsste ich jetzt verbessern am Formular? Wo hängen die Leute, dass die da nicht weiterkommen? Vielleicht hat es am Ende auch an der Informationskette gefehlt, dass die Hotline halt ja auch gar nicht intern gesprochen hat und gesagt, guck mal, uns rufen jeden Tag 100 Leute an, die kriegen den Check-in nicht hin. Ne? Vielleicht hängt es schon da. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo du, Vitaly, so ein bisschen auch, sag ich mal, eine Begeisterung für entwickeln kannst und sagen kannst, okay, das muss ja eigentlich besser gehen. Also, und
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass Namen sind immer schwierig. Also ich meine jetzt nicht die Namen, sondern der Umgang mit Namen ist bei sehr vielen Systemen sehr, das ist sehr, definiert durch Annahmen. Sehr, 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 sehr viele Annahmen. In der Tat ist es so, dass man sehr oft ganz merkwürdige Annahmen macht. Ob das fängt bei der Länge von Namen an und das geht dann über wie viele Leerzeichen man hat, dass man keine Punkte haben darf und dass man keine Bindestriche haben darf, und dann vergisst man, dass man eigentlich, wenn man dann etwas eintippt, dann sehr oft wird man auch Copy-Paste benutzen, wenn dann irgendwo zum Beispiel nicht Bindestrich, sondern was weiß ich, Hyphen steht, dann wird das ein Problem, da wird man nie entdecken, dass da plötzlich irgendwo ein Problem ist, beziehungsweise das, wie man das Problem löst. Und das sind so viele Probleme. Also in der Tat, das Letzte, was man machen kann, ist einfach mal hinschauen. Und das klingt ja so naiv und sehr simplistisch fast, aber einfach mal den Leuten die Freiheit geben, ihren Namen einzugeben. Mehr will man nicht. Weil sehr oft der Grund, warum wir dann nicht weiterkommen, ich nicht nur, dass es kein, nicht, dass es kein Match ist mit Database, sondern weil irgendein Linter oder irgendein Validator oder irgendwas MySQL Injector Blocker, was auch immer, denkt, oh, Moment mal, dieser Dominik, das ist ja ein komischer Typ hier, hat er Bindestrich oder zwei Leerzeichen, das geht ja gar nicht. Nee, das lassen wir nicht durch. Und dann sagt er aber auch nicht direkt, dass das das Problem ist. Und dann, ja.
Das ist ein Error, das steht
ja da. Also, aber was für ein Error? Sagt er dann auch, was für ein Error ist oder einfach nur also Fehlermeldung?
In meinem Fall war das sehr kryptisch.
Ja, aber natürlich, was du Dominik noch machen kannst, natürlich ist Behörden gehen und sagen, ich möchte gern vielleicht meinen Namen ändern. Vielleicht kann ich das skippen oder so. Ich weiß nicht, das ging natürlich auch. Aber wahrscheinlich einfacher wäre es, doch die Hotline anzurufen. Obwohl in dem Fall wahrscheinlich war das ja auch nicht so die Option.
Ja, ich hätte mir dann wahrscheinlich jetzt einen kurzen Namen ausgesucht und dann hätte ich vielleicht schon wieder das Problem mit einer Mindestlänge bekommen, weil ich mein Vorname mindestens 3 Zeichen lang sein muss oder so. Mhm. Also ich glaube, es ist echt ein schwieriges Thema, aber ich habe gedacht, ja, das sind so die Punkte, gerade so ein Online-Check-in von der Airline, der wird täglich mehrere tausend Mal wahrscheinlich benutzt irgendwie.
Klar,
und wenn dann jeder Fünfte die Hotline nur anruft, könnte man da ein paar Leute mit anderen Sachen beschäftigen.
Ja, da gibt es ja auch noch andere Geschichten, wie zum Beispiel diese Accent Characters oder es gibt ja Leute, abhängig davon, wie das System bei ihnen eingestellt ist, kann es sein, dass zum Beispiel sowas wie A-Umlaut wird halt vom Browser interpretiert oder vom System interpretiert als was auch immer das Unicode-Symbol dafür ist. Und dann steht dann plötzlich ampersand irgendwas, Semikolon. Und das wird definitiv nicht durchgehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ampersand wahrscheinlich gar nicht, geht gar nicht.
Ja. Ja, und du hast dich ja jetzt quasi darauf auch spezialisiert, diese komplexen UIs zu gestalten und auch zu optimieren oder das Beste eben herauszuholen. Und was sind da für dich die Keypoints? Was muss man bei komplexen UIs beachten?
Ja, also ich denke, das hängt immer dort an, wo man die Komplexität findet. Also wenn wir zum Beispiel uns, weiß nicht, irgendein Pilot-Dashboard anschauen oder Enterprise-Dashboard, B2B-Dashboard, was auch immer, das kann auf einmal ziemlich komplex aussehen. Da sind ja viele Grafiken, Charts, Data, Tabellen, Customization, Widgets, Filter, Suche, alles Mögliche und alles zusammen. Klar, das sieht komplex aus, aber das ist eigentlich gar nicht so richtig komplex. Das ist halt viel. Das sind viele Informationen, viele Inhalte, Daten, die importiert, exportiert, sortiert, irgendwie verschoben, umgebastelt, weiß nicht, werden können und so weiter und so fort. Das ist einfach nur Umgang mit Daten. Mit ganz, 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 ganz vielen Inhalten. Das heißt, sehr oft eine Sache, die richtig, richtig, richtig hilft, ist sicherzustellen, dass Filters entweder Presses haben oder Templates haben oder sonstiges, aber dass Filters halt gut funktionieren. Das ist wirklich wichtige Sache. Weil sehr oft Leute dann wirklich fast alles mit diesen Filtern machen würden oder versuchen würden, mit diesen Filtern möglichst viel zu machen. Was wir immer versuchen, wenn es an meine komplexe Geschichte angeht, ist erstmal verstehen, was sind eigentlich die Dinge, was wir hier tun. Das ist das, was wir auch in der ersten Folge besprochen haben. Einfach, was tun Leute hier und was nutzen sie dafür? Sehr oft wird man dann hier feststellen, dass dann zum Beispiel bei diesem Umgang mit Daten Filters und auch Suche sehr wichtig sind. Aber auch wenn es darum geht, zum Beispiel, dass man die Daten gut versteht, dann ist dann die Frage, was müssen eigentlich mit diesen Informationen tun? Ist das Data Visualization wirklich? Ist das eine Art Insights, die wir hier produzieren wollen oder darstellen wollen? Was genau wollen wir eigentlich hier tun? Also, was für mich wirklich das Schwierigste ist bei der ganzen Geschichte meistens, ist, wenn man in so ein Umfeld quasi kommt, wie zum Beispiel Europäisches Parlament, man versteht nichts. Gar nichts. Man versteht das Vokabular nicht, man versteht ja privat diese Wörter, die dann plötzlich immer wieder auftauchen in den Meetings gar nicht. Man will auch nicht blöd dastehen, also muss man versuchen dann natürlich da irgendwie damit klarzukommen und verstehen, was wir eigentlich da alles haben. Verschiedene Webseiten, die verschiedene Nicknames haben, Abbreviations für verschiedene Komponenten, jeder spricht irgendwie anders und mein erster Schritt ist wirklich so Klarheit zu schaffen für sich selber. Und ich habe gemerkt, dass zum Beispiel, wenn wir dann sowas wie Zeiteinschätzung brauchen, okay, wie viel braucht er für dieses Projekt? Das wird sehr stark davon abhängen, wie gut kenne ich mich mit einem Knowledge Domain aus. Also zum Beispiel beim Europäischen Parlament, ich habe keine Ahnung, also muss ich wirklich, wirklich viel Zeit reservieren. So ein Healthcare Dashboard, Patients, naja, das ist auch sehr, sehr komplexe Geschichten natürlich. Da werde ich sehr viel Zeit brauchen. Die Komplexität, die wir dann am Anfang erfinden, wenn wir nur das Ding uns anschauen, dieses UI oder die Prozesse, die B2B-Prozesse, die alles, was dahinter läuft, ist halt der erste Anblick. Und das wird dann immer komplexer scheinen. Aber im Endeffekt muss es nicht komplex sein. Experten kommen ja damit klar. Also man wird natürlich nicht in 2 Wochen oder in 3 Wochen zu einem Experten, aber man kann mit Experten sprechen. Und deshalb das Zweite, was ich tue, nachdem ich versuche, zu können, die Klarheit davon, was wir haben, zu schaffen, ist, ich gehe zu Experten oder zu Leuten, die das Produkt entwickeln oder auch zu Leuten, die das Produkt nutzen. Und dann frage ich sie einfach mal, zeigt mir einfach mal, wie ihr tut, also was ihr damit tut. Und wie das Interface, das System funktioniert. Was ist das eigentlich hier? Weil jeder hat vielleicht andere oder verschiedene Aufgaben und dann werden sie aus einem anderen, unterschiedlichen Blickwinkel drauf kommen. Und da gibt es so dieses Prinzip, wenn man das Licht auf ein unbekanntes Objekt von verschiedenen Seiten wirft und man genug Lichter hat, 5 Personen, 7 Personen, 10 Personen, dann irgendwann kommt die Wahrheit zugrunde oder zum Licht, ne? Und wenn man dann wirklich 7, 8, 9 Personen fragt, was ist das für ein Produkt, wie funktioniert das, wird man irgendwie nach 7, 8, 9 Gesprächen so eine Art Verständnis dafür bekommen, was man eigentlich vor sich hat. Und das wird diese Komplexität, die erst wirklich zuerst wirklich als etwas Unüberwältigendes oder irgendwie sehr, sehr Komplexes aussieht, ja, erscheint, das wird diese Komplexität drücken nach unten. So dass man besser schwimmen kann. Und dann weiß man, vielleicht um das nachzuvollziehen, muss ich dahin kommen und zu dieser Person oder zu dieser Person, um das zu verstehen, wie diese Feature funktioniert. Und dann fängt man mehr und mehr zu schwimmen und dann kriegt man irgendwie so ein Verständnis, was man vor sich hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und der Grund, warum ich so viel drumherum erzähle, ist, weil da muss man erst hinkommen, zu diesem Punkt, wo man dann relativ, relativ komfortabel sich fühlt. Das kann zumindest ganz eine Weile dauern. Und wenn man da gelandet ist, dann die große Sache, die große Aufgabe, die ich für mich sehe, ist diese Komplexität, die von quasi nach außen transportiert wird vom Produkt und diese Komplexität, mit der dann Experten umgehen, irgendwie zu mappen oder das eine in etwas Simpleres oder Vereinfachtes zu transformieren. Aber nicht das Vereinfachte im Hinblick auf Business Logic, sondern die Art und Weise, wie das präsentiert wird. Zum Beispiel viele Dinge, komplexe Prozesse können einfach mal als Presets oder Templates festgesetzt werden, sodass man diese wirklich interne Komplexität nicht mehr nach außen sieht. Und damit optimiert man auch diese Prozesse. Das heißt, bei mir wäre der Schritt Verständnis, Verständnis, Verständnis schaffen, irgendwie zu dem Punkt zu gelangen, wo ich dann mehr oder weniger verstehe, was da ist. Und dann versuchen, diese Komplexität, die halt da ist, irgendwie in Presets oder Templates oder Filters oder irgendwas umzubauen, sodass die ganz komplexen Sachen vielleicht nicht unbedingt sichtbar sind, aber für die Leute, die sie brauchen, immer noch verfügbar sind. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber das wäre so mein Ansatz da an dieser Stelle.
Alex, verarbeitet, ne? Man sieht es.
Ja, ich verarbeite noch. Man sieht mir meinen Loading-Balken gerade auf der Stirn an. Ja, ich weiß.
Ja, also grundsätzlich geht es darum, also wenn wir dann zum Beispiel, die Komplexität ist da nur, weil es oft halt komplexer scheint. Aber klar, es kann sein, dass es von Experten benutzt werden und sie kommen damit klar, weil sie halt viel gelernt haben, viel studieren mussten, viel verstehen mussten, wie das Ganze funktioniert. Aber für sie ist es vielleicht vielleicht kompliziert, aber sie kommen damit klar.
Ja.
Ja. Von außen sieht das total komplex aus. Also man kommt überhaupt nicht klar. Und da muss man erst auf diese Stufe kommen, wo vielleicht die Experten sind. Selbst wenn man selber nicht komplett versteht, was man eigentlich vor sich hat. Aber zumindest muss man verstehen, welche Prozesse, welche Tasks, welche Aufgaben da gemacht werden oder durchgeführt werden müssen. Und dann versucht man das quasi neu aufzubauen. Mit Presses, mit Templates, mit neuem UI, was auch immer. Mit besseren Flows und so weiter.
Und bist du dann auch derjenige, der die UIs dann tatsächlich auch malt? Oder bist du nee. Jetzt eher der Konzepter?
Also Alex, ich bin ganz, ganz schlimm, was Grafik angeht. Also ich bin... Okay. Also, okay, meine Seite von die Profi-Seller-Webseite von 2006, die war sehr schön. Die war, ja, da habe ich sehr viel Zeit gebraucht dafür, um sie zu machen. Aber ich bin jetzt wirklich nicht der Grafiker, aber ich bin eher der Ex-Konzept. Also für mich ist das wichtig, dass wir sicherstellen, dass möglichst wenige Fehler gemacht werden und dass Leute nie das Problem kommen, dass sie nicht weiterkommen. Egal, ob das jetzt Experte sind oder nicht, ne, sondern es geht nur darum, dass Leute nicht nicht in der Sackgasse gelanden.
Ja.
Und ja, das ist, deshalb bin ich eher Konzepter in der Tat.
Spannend. Gibt es denn Punkte, was immer aufkommt beim Thema User Interface Design? Es geht vielleicht schon eher Richtung Design, aber auch bis in UX, ist das Thema Vertrauen. Also eigentlich muss ich gerade jetzt bei einer Applikation oder so ja auch irgendwie erstmal das Vertrauen meines Nutzers gewinnen, dass er sich überhaupt mit mir beschäftigen will, dass er sagt, okay, das ist vielleicht ein Tool oder das ist vielleicht ein Dashboard, was ich auch bedienen will, wo ich zutraue, dass ich damit irgendwie zum Ziel komme. Gibt es da so Keypunkte, wo du sagst, okay, das sind definitiv wichtige Elemente, um Vertrauen aufzubauen?
Ja, also es gibt... Ich würde sagen, das gibt es halt bei allem, was wir tun, also jedes Feature oder Flow oder was auch immer, was wir haben, das wird immer quasi auf verschiedenen Ebenen dargestellt. Also es gibt zum Beispiel das sogenannte und bekannte Kernel-Modell, die Art und Weise, wie verschiedene Features wohnen, auf welchen Ebenen sie existieren in einem Produkt. Es gibt halt drei davon, die sehr wichtig sind. Zum einen gibt es Dinge, die Leute... Naja, erwarten. Das sind so die basic expectations. Wir nennen am besten ein Problem, ein Beispiel wie zum Beispiel, wie zum Beispiel so ein Financial Brokering App, wo man dann Stocks kaufen kann, ETFs kaufen kann und so weiter und so fort. Das heißt, Leute erwarten, a basic expectation ist, dass wenn das ein Produkt ist, wo man quasi Aktien kaufen kann oder ETFs, dann muss man in diesem Produkt Aktien sehen können. Das ist halt Basic Expectations. Man muss auch in der Tat sein, in der Lage sein, diese Aktien zu kaufen. Das ist halt Basic Expectations. Aber da wird man nicht unbedingt eine massive Begeisterung schaffen können bei dem Kunden, wenn man auf einmal Aktien und ETFs in seiner Brokering-App hat. Die Begeisterung wird nicht da sein. Das ist halt erwartet. Dann gibt es Dinge, die auf der Performance-Ebene wohnen oder leben. Das sind Dinge, die natürlich Features sind oder das, was man vielleicht auch als Kunde erwartet. Das ist oft Performance, das kann zum Teil Accessibility sein natürlich und das kann auch nützliche Features sein, zum Beispiel Importing-Portfolios oder Exporting-Portfolios, irgendwie solche Geschichten. Und in der Tat, die meisten Firmen verbringen ziemlich viel Zeit, um möglichst viele Features zu bauen. Also wir sind ja in der Tat in einer Welt gelandet, wo immer noch, obwohl wir jetzt in 2024 sind, viele Produkte werden massiv nach Features geführt. Das heißt, Features überhaupt. Das ist das Wichtigste. Nicht UX unbedingt, aber Features. Naja, man kann aber auch anders natürlich daran rangehen. Aber sehr oft ist es der Fall. Das heißt, hier wird ziemlich viel Geld meistens investiert und sehr viel passiert in der Tat auf dieser zweiten Ebene von Performance. Und dann gibt es diese Dinge, wie zum Beispiel Users, wie gesagt, natürlich, wenn diese Features im Hinblick auf Performance wachsen und es immer mehr davon sind, dann werden Leute auch zufriedener natürlich mit dem Produkt, klar. Das heißt, User Satisfaction wächst auch. Und dann gibt es diese Ebene, die UX-Ebene, die man oft dann übersieht. Wenn man etwas entdeckt, und etwas dem Nutzern gibt, wo der Nutzer merkt, dass es da ist, erwartet es nicht, aber wenn es da ist, plötzlich dermaßen begeistert ist, dass es überhaupt da ist, dann kriegt man eine enorme User Satisfaction. Enorm. Also wirklich, wirklich groß. Und das ist halt die große Aufgabe von UX. Und meine Aufgabe sehr oft ist, dass alle diese Dinge, die drei, gedeckt sind. Also ohne Basic Expectations wird man mit schönstem UX überhaupt nicht erreichen können. ohne Basic Expectations und Performance wird man auch nichts erreichen können. Das heißt, man braucht so eine Balance. Und wenn man zum Beispiel so in einem Checkout oder irgendwie nicht kaufen kann, dann wird halt nichts passieren, selbst wenn man das schönste und das beste E-Commerce-Shop hat überhaupt. Und meine große Aufgabe ist halt, all diese Ebenen zu decken. Zumindest auf der Stufe oder in dem Ausmaß, sodass Leute nicht geblockt werden, dass das, was da sein muss, ist da. Und das, was Leute erwarten, da ist, auch da ist. Aber auch das dabei ist oder da ist, was Leute nicht erwarten, dass da sein würde. Ich glaube, das habe ich richtig gesagt. Ja. So in etwa. Das ist, das kann bei komplexen Produkten massive Auswirkungen haben. Es sei denn, es gibt Produkte, wo Leute nicht auswählen können, was sie tun oder was sie nutzen. Sie müssen halt das interne Produkt nutzen.
Stimmt, das ist tatsächlich sehr, auch gar nicht so einfach vor, dann genau so eine Funktion zu finden, die wirklich so einen Wow-Moment dann auslöst bei dem User. Also ich glaube, das ist so dieses, gibt es da Methoden, wo du sagst, okay, das sind so Möglichkeiten, wo man sich da ziemlich gut rantasten kann, so Creative Methods, also gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, damit kann man mal anfangen, um auf solche richtigen UX-Impacts zu kommen am Ende?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage, Dominik, weil das ist eigentlich das, was mich zu diesen Design Patterns geführt hat vor 5 oder 10 Jahren, die ich dann in diesem Videokurs zusammengestellt habe. Weil ich denke, für mich ist es so, dass viele Leute denken, dass Design Patterns, für Tabellen, für Filter, was auch immer, sind halt so lazy Components oder lazy off-the-shelf Solutions. Man nimmt halt das, was da ist, man fügt das ein und dann gut ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich nehme so einen Design-Pattern und dann denke ich, okay, das kennen Leute schon, das verstehen sie. Wie kann man das besser machen? Das heißt, ich fange nicht jetzt von einfach nur einem Blatt Papier, leeren Blatt Papier, sondern ich fange schon mit etwas, wo ich weiß, oh, das ist gut, das funktioniert, das Leute kommen damit klar und so weiter. Kann man das noch besser machen? Das hilft mir sehr, sehr, sehr viel, um nicht erstens einfach das zu erfinden, was schon erfunden worden ist. Und zweitens, wirklich mal weiterzubauen oder weiter oder besser zu machen. Und sehr oft ist es auch eine Kombination von verschiedenen Patterns und so weiter und so fort, das dann in Frage kommt, was man dann machen kann. Aber für mich ist es wirklich so eine Kombination von Design Patterns. Was ist eigentlich der Stand der Dinge, the best practice, plus das, was wir aus dem Research gelernt haben. Wo eigentlich dieser Pain Point wirklich ist. Was ist das Problem? Beispiel dafür. Zum Beispiel, wenn ihr ein Ticket kaufen wollt bei Formula One. Wer möchte das vielleicht nicht? Formula One, super Event, passiert vielleicht, findet statt, nicht weit von euch. Da wollte einmal in eurem Leben vielleicht. Dieses Mal gehe ich zu Formula One. Das ist the Event of the Year für mich. Ich werde das mich daran erinnern können. Alex, Dominik, warte schon mal bei Formula One.
Ja.
Ah, sehr schön. Ich nämlich nicht nur, nein, das ist nicht wahr. Ich habe das nämlich mal, als ich in Singapur war, da war nämlich auch Singapore F1 Circuit und es gab ich hatte einen Blogpost gefunden, wo stand, wie man kostenlos Formula One sehen kann. Und da gab es so eine Art, so ein Ort, ein bisschen über der ganzen, unter dem Circuit, wo man dann wirklich ganz kleine Autos durchlaufen sehen konnte, aber die waren ganz, ganz klein. Aber das ist ein bisschen off-topic. Aber stellt euch vor, Formula One, ihr wollt ein Ticket kaufen. Also meistens wird man sehen, okay, dann halt geht man auf die Seite und dann kriegt man die Karte. Auf der Karte kann man dann auswählen, wo man sein will und das Ticket, das man kaufen will und was alles, was dazu gehört, die Features, was man dafür kriegt und so weiter und so fort. Und ja, und dann kauft man halt eine teure Karte und dann ist halt man da und dann genießt man halt die Show und dann das war's. Das ist so das Klassische, das man denkt. Was man oft merken muss, ist, dass Leute sehr komplizierte und komische Wesen sind. Also wirklich kompliziert und wirklich komisch. Erstens, es gibt Leute, die denken, dass sie ganz genau wissen, was sie wollen. Das heißt, sie würden dann zum Beispiel auf Formula One Webseite gehen und sagen, ich möchte hier, genau hier sitzen. Also ich glaube, die Reihe kann man ja nicht auswählen bei Formula One. Nur so ein Ort, glaube ich, wo man
steht. Ich hatte leider Freikarten.
Das zählt dann nicht. Okay, passt. Aber auf jeden Fall, ich glaube, man darf diesen Ort nicht aussuchen. Aber man kann sagen, okay, ich will genau hier, in diesem Ort, das ist perfekt, ich kaufe das. Klar, man geht rein und die Tickets sind weg. Und dann plötzlich muss man schauen, okay, gibt es dann andere Optionen für mich? Das heißt, es gibt immer so diesen Wechsel zwischen, ich muss flexibel sein oder ich will flexibel sein. Ich weiß ganz genau, was ich will. Und dann muss man immer wieder, manchmal geht man von einer Seite von sehr flexibel dann zu genau und dann von sehr genau zu flexibel. Das heißt, man fließt immer von zwischen verschiedenen User Journeys. Wenn wir User Journeys definieren, sehr oft sind sie sehr zu strikt, bis keine wirklich definiert auf der Basis von einer Person, die etwas macht mit einer gewissen Art und Weise, wie sie die Welt sieht, was sie will und so weiter und so fort. Aber sehr oft, wenn man dann 5 oder 6 verschiedene User Journeys definiert, abhängig davon, von welcher Person man hat, wird man sehen, dass Leute zwischen diesen Personen schwanken. Das heißt, sie gehen dann die verschiedenen User Journeys an. Warum spreche ich das alles an? Das klingt ja alles wirklich sehr, sehr tief rein. Weil, wenn wir dann zum Beispiel so Formula 1 Journey definieren, müssen wir schauen, wie können wir möglichst schnell einem Kunden, der oder die so ein Formula One Ticket kauft. Wie können wir das erklären am besten, was der beste Sitz für sie ist? Wie geht man? Wie macht man das? Ist das nur Preis? Ja, aber nicht nur Preis. Was ist das eigentlich so der beste Sitz? Was beschreibt den besten Sitz? Ich weiß nicht, ihr wart ja bei Formula One, ich aber nur ganz oben, also 2 Meilen entfernt wahrscheinlich. Was ich aber weiß, wenn ich Research gemacht hatte, wenn man direkt vor der Kette sitzt, direkt vor dem Track, wo die Autos eigentlich fahren, das ist eigentlich kein guter Sitz. Das ist sehr laut, das stinkt und unfassbar schlecht. Man hört gar nichts, man sieht auch gar nichts, weil die Autos so schnell vorbeilaufen. Und dann denkt man, was fährt eigentlich der beste Sitz? Und die Idee, die wir dann hatten, ist, wäre das eigentlich nicht schlecht, wenn wir dann auf der Karte von Formula One auch noch die Geschwindigkeit von Autos, die durchschnittliche Geschwindigkeit von Autos draufmappen können, dass Leute, die zum Beispiel mehr von Autos sehen wollen, merken, wo kann ich denn die Autos am besten sehen? Naja, vielleicht, wenn das Auto am langsamsten ist. Und wo ist das Auto am langsamsten? Naja, wenn es Turns gibt an den Kurven. Dann muss ich mir vielleicht eine Kurve kaufen, ein Ticket an einer Kurve und irgendwie nebenan. Und das ist halt einfach nur so ein Prozess, wo man denkt, okay, wir wissen, wie Checkout funktioniert. Aber wie kommen wir, einfach mal, das ist die Frage, wie stelle ich die richtige Frage, die Kernfrage? Und dann geht man sehr tief rein. Das ist bei mir immer das Thema. Sehr, sehr tief rein. Und dann wirklich mal eine gute Antwort dafür zu bekommen. Und die Frage ist in dem Fall zum Beispiel, was macht den besten Sitz aus? Genauso wie zum Beispiel, wenn man das übernimmt auf ein anderes Projekt, zum Beispiel auf Opera House oder so. Man möchte ins Opera House oder ins Theater. Genau dieselbe Geschichte. Sehr oft wird man denken, naja, man geht, man wählt eine Performance aus, das Datum, man kauft, das war's. Aber sehr oft ist es so, dass Leute dann eine ganz andere Journey haben. Sie kommen rein, sie denken vielleicht, ich suche jetzt nach dem besten Sitz für unser Special Evening, was auch immer, für 2 Personen in den nächsten 2 Wochen. Sollte aber nicht so teuer sein. Ob es jetzt Opera ist oder Ballet, ich will wirklich die besten Sitze haben, gib mir die besten Sitze. Kein Interface, das ich durchgehen musste, hat diese Antwort geben können, schnell. Was muss man machen? Man geht, man wählt eine Performance aus, schaut sich, welche Tickets es dort gibt. Dann ein anderes Datum, schaut, welche Sitze es dort gibt. Dann ein anderes Datum, schaut, welche Sitze es dort gibt. Das braucht unglaublich viel Zeit. Und das Beste, was man machen kann, ist einfach mal Leuten die Möglichkeit geben, zu sagen, nimm einfach mal diese Performances, alles außer Ballet, ich mag Ballet nicht, also ich mag Ballet, aber vielleicht diese Person nicht, und in den nächsten 2 Wochen, nicht heute, nicht morgen, nicht übermorgen, nächste 2 Wochen, gib mir die besten Sitze für diese 2 Wochen, für beliebige Performances, und das ist mein Price Range. Das wäre perfekt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, dann ist, wie kommt man zu den besten Sitz wieder mal? Gleiche Frage eigentlich. Und das wäre immer mein Anfang bei diesen Geschichten dieser Art.
Ja, was ich jetzt auch rausgehört habe, ist ja auch so ein bisschen dann zu schauen, man an einer Blickwinkel zu haben, nicht nur vom Produkt ausgehend, sondern von, na, ich entscheide, welche Teile vielleicht flexibel sein sollen. Ich bin vielleicht gar nicht auf einen Tag festgelegt, guck mir aber jetzt halt einen Tag an und stell fest, eigentlich habe ich einen ganz anderen Blickwinkel und weiß, welchen Sitz ich will, aber will eigentlich nur wissen, na, wann ist denn der verfügbar in den nächsten 3 Wochen? Dann gehe ich eben dahin, wenn für mich die, für meine Präferenzen eben das Ticket frei ist. Und ja, im klassischen Weg muss ich mich tatsächlich dann erstmal durchwühlen durch das User Interface, wie du es beschrieben hast, und komme gar nicht so schnell ans Ziel. Vielleicht dauert es so lange, dass ich am Ende gar nicht mehr kaufe, weil ich gerade gar keine Zeit mehr habe, mich damit zu beschäftigen. Sagt, na, ist alles ausgebucht, Mist, ich gehe gar nicht mehr hin. Und schön wäre es, da einen Ansatz zu haben, okay, der ausgelegt ist natürlich für den Nutzer, dass er sagen kann, okay, ich habe folgende Präferenzen, bitte spiel mir jetzt die meinen bestmöglichen Platz aus oder die bestmögliche Zeit, wann das wäre, finde ich tatsächlich einen sehr schönen Ansatz, wenn man da auch hinkommt beim Thema Shopping.
Ja, also sehr, sehr kompliziert ist es eigentlich nicht. Und auch im Hinblick auf dein Problem mit Namen, das du ja früher erwähnt hast, also man kann es ja auch relativ leicht lösen, indem man sagt, hey, wir finden den Namen nicht, ja, aber wenn du sicher bist, dass es dein Name ist, dann kannst du vielleicht Override setzen. Ja, und dann wird es geflaggt und dann kommt es irgendwie in speziellen Ordner, was auch immer, irgendwo in Customer Service, und dann müssen sie natürlich zurückkommen zu dir und dann irgendwie dich melden und was auch immer. Einfach mal das als Option berücksichtigen. Jemand fügt etwas ein, einen Namen oder ihren Namen, mehrmals vielleicht sogar, und dann taucht diese Fehlermeldung auf. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin aber sicher, dass das richtig ist. Klick, und dann musst du warten, bis jemand dich zurückruft. Das wäre doch eigentlich viel netter als auf Hotline. Ich weiß nicht, wie lange du auf Hotline geblieben bist, weil übrigens.
Also ich hatte mehrere Anläufe. Tatsächlich hatte ich auch verschiedene Gesprächspartner. Also ich hatte mein erster Hotline-Wählversuch war quasi ohne Erfolg. Also konnte mir gar nicht weiterhelfen in der Hotline. Dann war ich an eine zweite Person geraten, an eine dritte. Ich glaube, die dritte Person konnte mir dann wirklich helfen. Die hat sich wirklich Zeit genommen, überhaupt sich mit meinem Problem kurz zu beschäftigen, richtig, hat selber den Check-in probiert, hat dann auch verschiedene Varianten probiert, hat selber nicht hinbekommen, hat dann aber selber die Lösung gefunden, weil sie halt dann noch irgendwie ein bisschen näher dran war. Also es war, ich glaube, ich habe bestimmt am Ende eine halbe Stunde mit der Hotline verbracht, so insgesamt.
Okay. Ne?
Also es war schon auch zeitintensiv an der Stelle.
Ja, das ist ja auch so, wenn dann zum Beispiel so ein Flag oder irgendwie Nachricht gegangen wäre an Customer Service, dass man sich nicht einchecken kann oder was auch immer, da hätten sie auch die Zeit nehmen können, dann quasi offline, async, zu schauen, was da los ist und dann dich anzurufen, wenn das Problem halt gelöst ist. Weil man muss ja auch beachten, dass es kostet einem Unternehmen enormes Geld, Probleme dieser Art, also eine halbe Stunde bei dir vielleicht, aber auch eine Stunde bei jemandem anderen, zu klären. Das kostet wirklich viel Geld und sehr oft wird man das... beachtet man das nicht oder das wird auch
der Punkt ist, ich hatte ein ziemlich großes Interesse, dass der Online-Check-In klappt, weil hätte ich vor Ort angecheckt, hätte ich tatsächlich eine Gebühr bezahlen müssen. Also es war quasi auch so ein bisschen gedreht, okay. So okay, du machst keinen Online-Check-In, du machst den vor Ort, geht, kostet dich aber eine Gebühr, da hatte ich tatsächlich kurz keine Lust drauf, weil ich ja weiß, okay, das muss ja irgendwie funktionieren hier. Also,
voilà. Ja, das wäre ja auch eine Frage des Prinzips. Also wenn, dann würde ich hingehen und sagen, das hat nicht geklappt. Und hier ist eine Videoaufnahme und das sind die 3 verschiedenen Videoaufnahmen von verschiedenen Leuten, die das auch versucht haben. Das liegt nicht in meinem Browser und so weiter und so fort. Ich würde da mich
krumm stellen. Ich habe auch meine Router schon 10-mal neu gestartet, ja.
Ja, genau. Also ich würde mich
das da krumm stellen. Das ist so eine Kombination mit dem Browser. Also mir hat dann einer an der Hotline erzählt, in welchem Browser sind sie aktiv. Und das schien mir schon so, als hätte der die Geschichte halt schon mal gehört, dass jemand eben mit einem bestimmten Browser unterwegs war. Mhm. Aber beim nächsten Thema natürlich, dass... ja, auch die Erwartungshaltung ist, dass in verschiedenen, gerade gängigen Browsern natürlich funktioniert.
Ja, die große Frage, Dominik, ist, was würdest du denn aus dieser Geschichte mitnehmen für das nächste Mal?
Also ich persönlich für meine Projekte da tatsächlich auch ausgiebig zu testen eigentlich, eben in verschiedenen Browsern mit verschiedenen Nutzereingaben und Szenarien, damit sowas eben funktioniert, gerade für solche essentiellen Prozesse.
Aber ich meine, für deinen Namen wirst du dann das anpassen wollen oder wie würdest du da
vorgehen? Tatsächlich würde ich eine andere Airline wählen.
Okay, das ist auch eine Option, klar.
Okay. Ich würde, ich weiß nicht, Alex, du wolltest vielleicht auch was sagen, aber ich hätte jetzt nochmal den letzten Überschwung zum Thema AI, künstliche Intelligenz geschlagen, weil irgendwie hatte ich das Gefühl, gerade bei diesen letzten Themen, wo man das Gefühl hat, okay, ein User Interface reagiert irgendwie, also reagiert vielleicht noch krasser, nicht so programmatorisch wie vielleicht vorher auf den User. Welche Rolle siehst du, könnte da künstliche Intelligenz einnehmen in Zukunft und Dinge vielleicht auch vereinfachen?
Ja, plus auch das Ganze, was du ja in den ganzen Folgen jetzt auch erzählt hast mit dem ganzen User-Testing, das sind halt Menschen, die da Tests machen und eben nicht irgendein Roboter oder eine AI, die diese Ergebnisse ja liefert. Also das ist ja auch nochmal spannend, gerade in deinem Bereich auch dann, mal zu gucken, okay, können jetzt diese 18 Testnutzer durch eine AI ersetzt werden? Ich würde jetzt mal spoilern und sagen, nein, aber ich bin gespannt, was du dazu sagst.
Ach, immer spoilern, Alex, immer spoilern. Ist furchtbar, furchtbar. Also ich würde sagen, dass eine Sache, die wir gemerkt haben, nur vornherein, um das einfach mal deutlich zu machen, eine Sache, die wir gemerkt haben, als wir jetzt Usability Testing durchführen bei EU-Parlament auch, die Art und Weise, wie Leute suchen, hat sich verändert. Selbst bei Google hat sich verändert. Das heißt, wenn zum Beispiel die Leute diese versuchen, die Aufgaben zu erfüllen, dann dürfen sie alles Mögliche benutzen, ob das jetzt das Europäische Parlament, Google, ChatGPT, was auch immer, ist egal. Und sehr oft fügen sie wirklich die Fragen, die wir ihnen geben, fast so ein, fast Copy-Pasting. Also Copy-Pasting ist nicht erlaubt, aber sie typen das quasi genauso und erwarten dann auch eine Antwort, ob das jetzt von Gemini ist oder ChatGPT und so weiter und so fort. Die Antwort ist nicht immer richtig. Das ist einmal das wieder zurück zur Frage Vertrauen. Ne? Also wenn zum Beispiel etwas vom Europäischen Parlament kommt, dann ist wahrscheinlich mehr Vertrauen da, als wenn etwas von ChatGPT kommt, weil wenn man dann irgendwie eine Entscheidung trifft, basierend auf Legislatur, was auch immer, da will man schon sicherstellen, dass die Antwort, die man dann kriegt, hundertprozentig richtig ist und nicht so 95% oder so.
Könnte sein.
Könnte sein. Das heißt, die Art und Weise, wie Leute suchen, hat sich definitiv verändert. Also das merkt man sofort. Die andere Sache, die auch interessant ist, dass Leute, sie haben so ein sehr merkwürdiges Gefühl über AI. Zum einen sehr cool, dass man dann wirklich direkt zu Antworten kommt und man kann die Fragen stellen und mit AI irgendwie interagieren, das ist alles super. Aber was ich wirklich schade finde, ist, dass wir quasi als Designer oft das alles, was wir gelernt haben über Suche, über Filters, über wie man die Suchergebnisse präsentiert und so weiter, dass wir das quasi fast alles fast schon vergessen haben und dann sagen, oh, Chatbot, ChatGPT Experience ist das Beste. Aber eigentlich Chatbot Experience ist furchtbar. Im Hinblick auf die Geschwindigkeit, wie man zu Antworten kommt, dann gibt es halt manchmal Resources oder Sources oder auch gar nicht. Kommt darauf an, was man benutzt, ne, an dieser Stelle. Und das ist halt vor allem für diese Aufgaben, die zum Beispiel wirklich wichtig sind, wo man dann nicht mehr oder weniger so eine generic Antwort, eine generische Antwort bekommen will. Hat AI ein paar Schwierigkeiten. Weil AI ist es wirklich sehr schwer, dieses Konzept von Wahrheit zu haben. Das hat es ja nicht. Also man kann mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das richtig ist oder nicht, dass diese Kette von Symbolen oder von Wörtern oder von Sätzen, die produziert worden sind, anhand von Inhalten, die halt im Web verfügbar sind, dass sie richtig sind oder nicht. Aber das Konzept von Wahrheit gibt es in dem Sinne eigentlich nicht wirklich, zumindest weiß ich nichts davon. Und ich versuche das schon intensiv zu verfolgen. Insofern, wenn es dann um diese Aufgaben geht, die absolut richtig sein müssen, hat AI wohl keine Chance. Oder kaum. Man kann natürlich auch sagen, AI, naja, man kann das ja auch scopen. Man kann einfach nur alle Inhalte vom Europäischen Parlament geben und dann versuchen, das die Frage darzustellen. Ja, klar, aber dann schaut das immer in der Vergangenheit, was da ist. Wenn man dann zum Beispiel fragen will, wie wahrscheinlich ist das oder wann wird zum Beispiel Ukraine ein Teil des zum Teil von EU werden, dann wird er ja irgendwas antworten, aber naja, man muss dann das schon limitieren, weil wie kann AI das wissen? Das wahrscheinlich nicht. Also was Zukunft Predictions angeht, also Real World Zukunft Prediction ist ja schwierig. Ich denke grundsätzlich, dass viele Firmen versuchen, möglichst intensiv AI jetzt einzubetten, Aber die Art und Weise, wie sie das machen, ist wirklich anders. Zum einen, dieses Scoping ist sehr wichtig. Das heißt, wenn wir dann ChatGPT etwas fragen, kriegen wir die the most average answer ever. Und das ist meistens in Business, also in B2B oder in B2C, in verschiedenen Produkten, das ist halt nicht gut genug. Das ist halt eigentlich zu bla, zu average. Das geht so nicht. Für einen normalen Nutzer, der dann oder die irgendwas früh gegoogelt hat und jetzt halt AI sucht, klar, das oft wird es vielleicht genug sein und das ist auch okay. Ja, aber ich wünsche mir, dass wir uns weiterentwickeln von dieser Geschichte von Chatbot. Und es gibt schon ein paar Beispiele dafür. Ein davon ist Perplexity. Perplexity versucht da nicht nur einfach mal eine Antwort zu geben, sondern auch Resources oder Sources zu geben. Aber man kann auch, wenn zum Beispiel die Frage, die Perplexity gestellt wird, zu allgemein ist, was weiß ich, gib mir ein paar Geburtstagsvorschläge für meinen Onkel. Dann wird Perplexity fragen, wissen wir, wie das Alter, wie groß Onkel ist? Oder Enkel ist? Onkel, was auch immer. Wie groß das Kind ist? Und dann wird er noch weitere Fragen, wird es weitere Fragen stellen, was soll die Preisspanne sein und so weiter. So, dass es versucht wirklich, dieses Scoping zu machen. ChatGPT tut das nicht. Du fragst etwas ChatGPT, es wird dir wirklich die allgemeinste, ja genau, ohne Kontext irgendwas geben. So, das ist einmal das. Zum anderen wünsche ich mir, dass wir etwas hätten wie, das denke ich, da entwickeln wir uns auch hin, dass wir diese klassischen Sachen, die wir schon gelernt haben, letzten Jahrzehnt oder so, oder Jahrzehnten, die Suche, die Filters und so weiter mit AI kombinieren. Ich stelle mir vor eine Suchmaschine und da gibt es auch ein paar Beispiele davon. Man tippt irgendwas ein und da gibt es halt Suchergebnisse. Das können Links sein, aber es können auch Links mit Summaries von Links, wo man dann sagen kann, ha, stell mir das bitte mal vor als eine Tabelle. Dann möchte ich eine Spalte haben, wo du, mein liebes AI, wirst diese Beiträge durchgehen und dann beantworte mir bitte oder schreib mir bitte eine kurze Zusammenfassung, wie jeder dieser Einträge, die du hier aufgelistet hast, sich bezieht auf Climate Change zum Beispiel. So, oder man hat dann die volle Liste mit Links, man hat dann die Quick Summary, wenn man das möchte, man stellt die Anfrage zu AI und sagt, hey, geh mal durch diese Beiträge an, die halt von Google kommen oder von wo auch immer, und dann suche mir genau das, was ich brauche. Und dann kann man vielleicht auch sagen, das muss kommen von Experten, die mindestens 5 Jahre Erfahrung haben, die mindestens das gemacht haben, die mindestens veröffentlicht haben und so weiter und so fort. So dass man zum Beispiel dieses Confidence dann hat. Und das Coole dabei wäre, wenn man das mal gemacht hat, ja, kann man noch eine Stufe höher gehen und sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inhalte hier richtig sind oder dass dieses Ergebnis gut ist 99%, weil es wirklich Perfect Match ist, verglichen mit dem, was du eigentlich haben wolltest. Und dann das Einzige, was noch fehlt, ist vielleicht, wenn es eine sehr, politische oder populäre Anfrage ist, dass man dann auch so ein Badge hat, Verified by Human. Und dann hat man dieses fuzzy Bild von AI wirklich zu einem Niveau gebracht, wo man dann sich dem Vertrauen hat, weil das kombiniert das Beste, was wir jemals hatten, mit AI, mit Human Layer. Aber bis hier gibt es halt vielleicht 5, 6 Seiten, meistens Academic Research Seiten, die das tun. Und ich glaube, das ist dann was ganz anderes. Es ist nicht nur ChatGPT, antworte mir bitte, sondern das ist halt, geht viel weiter. Und dann nur noch, falls ich nur ganz kurz da darf, was noch cool wäre, dass man dann zum Beispiel bei der Ausgabe von AI sagt, dieser Satz oder diese Auswahl, diese Paragraph oder was auch immer, oder dieses Teil von Bildes, ich möchte das gerne auswählen und jetzt anpassen. So, ich möchte diesen Satz, den du produziert hast, auswählen und sagen, hey, expande mal bitte oder erkläre mir das bitte. Ich verstehe das nicht. Oder ich möchte dieses Teil von einem Bild austauschen oder ersetzen. Mach es spannender, mach es lustiger, mach es anders, was auch immer. Wie gesagt, diese Anpassung auf Level von kurzen Sätzen oder Wörtern oder was auch immer was man verändern will, das kann ChatGPT auch nicht. Aber das kann zum Beispiel Gemini, glaube ich, Google. Also Im Hinblick auf AI-Design-Patterns, da verändern sich massiv sehr viel. Und Chatbot ist das Schlechteste, was man nur haben kann.
Das nehmen wir, glaube ich, jetzt mal mit, dass wir die Chatbots auch mal wieder von den Websites runterbekommen. Die nerven eh nur und schreiben einen unnötig an. Ich danke dir, Vitali, für den heutigen Podcast. Wir wissen, dass du einen Anschlagstermin noch hast. Das heißt, wir müssen jetzt hier leider ein bisschen cutten. Es war eine sehr, sehr interessante Folge. Ich glaube, ich hatte andere Erwartungen tatsächlich, beziehungsweise andere Vorstellungen, wie die Folgen verlaufen. Es ist wesentlich und viel, viel positiver, als ich es mir vorgestellt habe. Also vielen, vielen Dank, Vitali, dass du uns heute zur Verfügung standest.
Ah, sehr gerne.
Es war sehr, sehr cool, dich mal persönlich kennenzulernen.
Das ist meine Freude und danke euch, dass ihr mich eingeladen habt. Wie ihr merkt, ich spreche eigentlich sehr selten Deutsch, blöderweise. Jetzt wahrscheinlich vielleicht ist es das erste Mal in diesem Jahr, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ja, das stimmt so nicht, aber vielleicht dann 3-4 Mal. Obwohl, ich bin jetzt in Berlin, aber die Projekte sind überhaupt nicht in Deutschland, insofern, tja. Blöd gelaufen für mich. Aber gut. Aber danke euch, dass ihr mir eingeladen habt.
Ja, vielen Dank. Lieben Dank dir auf jeden Fall. Ich konnte dir auch so gut folgen, auch wenn Englisch eher so du dich heimisch fühlst. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen mal wieder. Deshalb freuen wir uns auf den Release bald. Jetzt nehmen wir es noch auf. Ihr habt es jetzt schon gehört. Und ja, einfach großes Kino, denke ich mal, für unsere Zuhörer. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Macht's gut.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.